Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr Schweizer Radio. Griechenland hat eine neue Regierung. Dann unser Schwerpunkt mit der Frage, wie Wachstum und Umweltschutz zusammengehen und der Lokalreportage zum Nachhaltigkeitsgipfel in Rio. Till klaut Tomaten in Bern für die gute Sache.
Sie haben auf ein und im Gegensatz zu den normalen Tomaten, ganz ehrlich, wegen dem lieber. Es ist einfach geschmacksintensiv, aber ja.
Und? Harmonie auf der Wahlkampfbühne und 1000 ungeklärte Frauenmorde hinter der Bühne.
Más de 1000 muertes violentas.
Wahlkampf in Mexiko im Echo der Zeit. Am Mikrofon Peter Vögeli. In Griechenland haben sich die konservative Nea Dimokratia, die sozialdemokratische PASOK und die demokratische Linke Dimas auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Die drei Parteien haben mit 179 Sitzen eine klare Mehrheit im 300-köpfigen Parlament. Ministerpräsident wird erwartungsgemäß der Chef der Konservativen, Antonis Samaras. Er hat seinen Amtseid bereits abgelegt. Auslandredaktor Joe Schelbert.
Noch gibt es kein unterschriebenes Regierungsprogramm, noch gibt es keine Ministerliste. Und noch ist unklar, ob im Kabinett des konservativen Regierungschefs Antonis Samaras überhaupt Vertreter der Mitte-Links-Parteien Einsitz nehmen. Der Chef der sozialdemokratischen PASOK, Evangelos Venizelos, sagte, man werde dies noch heute entscheiden. Sicher ist, dass die kleinste der drei Parteien, die Demokratische Linke, keine Minister stellen, sondern der Regierung nur im Parlament jeweils zur Mehrheit verhelfen will. Morgen Donnerstag soll das Kabinett vereidigt werden und, wie Ministerpräsident Samaras sagte, sofort mit Arbeiten beginnen und dem Volk wieder die Hoffnung zurückgeben. Samaras erklärte weiter, diese Regierung werde lange halten und alles unternehmen, um das Land aus der Krise zu führen. Der Chef der sozialdemokratischen PASOK, Venizelos, kündigte an, mit der EU, der Europäischen Zentralbank und dem IWF die Sparauflagen für die Milliardenkredite neu zu verhandeln. Man sei bereit, der sogenannten Troika eine Schlacht zu liefern, um bessere Bedingungen zu erhalten. Die Griechen möchten unter anderem die vorgeschriebenen Budgetkürzungen auf eine längere Periode verteilen, die niedrigsten Alterspensionen wieder auf das Niveau von 2009 heben und die erhöhten Gewinn- und Mehrwertsteuern wieder senken. Dagegen gibt es allerdings Widerstand innerhalb der EU, vor allem in Deutschland. Ein Sprecher der deutschen Regierung erklärte, Neuverhandlungen seien im Moment pure Spekulation, es gebe eine Vereinbarung über ein Reformprogramm, an der nicht gerüttelt werde. Und der Chef der Deutschen Bundesbank sagte, das Sparprogramm sei die Grundlage für die Finanzhilfen gewesen, daran habe sich durch die Wahlen nichts geändert.
Joe Schelbert. Und von der Nachricht des Tages zu den Nachrichten mit Thomas Kropf.
Im brasilianischen Rio de Janeiro hat vor 3 Stunden der UNO-Nachhaltigkeitsgipfel begonnen. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon sprach von einer historischen Chance. Das Abschlussdokument, das am Gipfel verabschiedet werden soll, wurde allerdings schon gestern als Entwurf genehmigt. Umweltverbände kritisieren den Text als zu vage und nicht zukunftsgerichtet. Mit dem Papier bekennen sich die UNO-Mitgliedstaaten zum Prinzip der Nachhaltigkeit. Die konkreten Maßnahmen dazu bleiben aber Sache jedes einzelnen Landes. Die Freiheit, Versammlungen abzuhalten, sei nicht nur in Staaten wie China oder Weißrussland eingeschränkt, sondern auch in Teilen der Schweiz, konkret in Genf. Dies steht im jüngsten Bericht der UNO zum Thema Versammlungsfreiheit. Kritisiert wird in Genf ein neues Gesetz, das das Volk im März angenommen hatte. Das Gesetz legt unter anderem fest, dass Organisatoren mit bis zu 100.000 Franken gebüßt werden können, wenn es während einer Versammlung zu Ausschreitungen kommt. Der Verantwortliche bei der UNO ist der Meinung, dies schränke die Versammlungsfreiheit unverhältnismäßig ein. In Syrien arbeitet das Rote Kreuz intensiv daran, Zivilisten vor den Kämpfen in Sicherheit zu bringen. Regierung und Rebellen hätten einer kurzzeitigen Waffenruhe zugestimmt, damit die Helfer Verwundete und Zivilisten aus der umkämpften Stadt Homs bringen könnten, teilt das Internationale Komitee vom Roten Kreuz mit. Durch die anhaltenden Kämpfe seien Hunderte von Zivilisten in der Altstadt eingeschlossen. In Ägypten herrschte heute Ungewissheit darüber, wie es dem gestürzten Herrscher Hosni Mubarak geht. Er war in der Nacht auf heute aus dem Gefängnis in ein Militärspital gebracht worden. Nach Angaben von Ärzten und Medien liegt Mubarak im Koma, nachdem er einen Hirnschlag und später einen kurzen Herzstillstand erlitten hatte. Auf dem Kairoer Tahrirplatz jubelte eine Menge, als sie vom Zustand Mubaraks hörte. Derweil versammelten sich vor dem Spital ein paar Dutzend Anhänger des ehemaligen Staatschefs. Die religiösen Wirren im Norden Nigerias halten an. Nach Angaben der örtlichen Polizei und des Roten Kreuzes gab es im Nordosten des Landes Schießereien zwischen der Polizei und Kämpfern der islamischen Sekte Boko Haram. Dabei seien 34 Kämpfer und 6 Polizisten ums Leben gekommen. Aus dem Norden Nigerias werden zudem Ausschreitungen zwischen Christen und Muslimen gemeldet, mit bisher 40 Todesopfern. Jeder 10. Angestellte in der Schweiz verdient pro Monat weniger als 4'000 Franken und dies trotz Vollzeitstelle. Das zeigt eine Erhebung des Bundesamtes für Statistik. Mehr als 2/3 dieser Tieflohnstellen sind von Frauen besetzt, vor allem im Gastrogewerbe. Dort beträgt der Anteil an Tieflohnstellen mehr als 40%, wie das Bundesamt für Statistik weiter festhält. Ebenfalls überdurchschnittlich betroffen sind ausländische Angestellte. Die Daten, die der Erhebung zugrunde liegen, stammen aus dem Jahr 2010. Im Kanton Zürich ist eine der Abstimmungen am Wochenende ganz knapp entschieden worden. Die Kantonsregierung verzichtet aber trotzdem darauf, die Resultate nachzählen zu lassen. Bei den Auszählungen in den Gemeinden habe es keine Unregelmäßigkeiten gegeben und auch sonst gäbe es keinen Grund, an den Resultaten zu zweifeln. Die Abstimmung über eine Steuervorlage war mit 50,15% Nein abgelehnt worden. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.018 Punkten, minus 0,3%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.824 Punkten, minus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 20,10 gehandelt und der Dollar zu 94,55 Rappen. Ein Blick aufs Wetter, und zwar für die ganze Schweiz. Heute Abend gibt es noch einzelne Schauer und Gewitter. Morgen ist es zuerst teils sonnig, dann kommen erneut Schauer und Gewitter auf, teils auch kräftig. Es ist schwül bei 25 Grad im Norden und 29 Grad im Süden.
Sie hören Echo der Zeit mit folgenden Themen. Griechenlands neue Regierung. Dann ein Gespräch mit dem Autor des Untersuchungsberichtes gegen den freigestellten Chef der eidgenössischen Steuerverwaltung. Weiter. Skeptisch, aber energisch. Norwegens Gro Harlem Brundtland wirbelt durch Rio und stellt fest:
There was a lot of global optimism in 1992.
Vor 20 Jahren habe am Klimagipfel in Rio Optimismus geherrscht, doch seither sei der Problemberg nur gewachsen.
Now 20 years later, we have a more complicated situation in many ways globally.
Dann das Gespräch zum Streitthema: Gibt es ein grünes Wachstum? Und Abfallklau als Weckruf für die Nachhaltigkeit. Und zum Schluss die Präsidentschaftswahlen in Mexiko. Zunächst nach Griechenland. Athen hat also endlich eine Regierung, bestehend aus der konservativen Neodemokratia, der demokratischen Linken Dimas und dem sozialistischen PASOK. Corinna Jessen in Athen, was ist der gemeinsame Nenner, was verbindet diese Koalition aus drei Parteien?
Der gemeinsame Nenner besteht vor allen Dingen in der Entschlossenheit, das Land im Euro zu halten, in Europa zu halten, es durch eine einseitige Aufkündigung der Kreditverträge nicht zum Bruch kommen zu lassen mit Europa. Man will also den Vertrag nicht aufkündigen, wohl aber an einigen Stellen neu verhandeln, vor allen Dingen an den Stellen, die im gemeinsamen Verständnis dieser drei Parteien dafür gesorgt haben, dass das Land immer weiter in die Rezession und damit immer weiter in den Schuldenstrudel gerät. Man will Aufschwung, man will Investitionen und die Linke möchte vor allen Dingen natürlich auch eine Entlastung für die unteren Einkommensklassen. Es ist ein kleiner gemeinsamer Nenner dreier Parteien, die bisher gegnerisch sich gegenüberstanden im politischen System.
Und das alles wird im Koalitionsvertrag schriftlich festgehalten werden?
Man ist dabei, diesen Vertrag auszuarbeiten. Daraus wird sich dann auch eine Regierungserklärung ableiten lassen, die der neue Ministerpräsident Samaras, der Konservative, dann vor dem Parlament vortragen wird. Man hat sich grundsätzlich geeinigt, vor allen Dingen natürlich auch aus der Not heraus, dass das Land in dieser schwierigen, in dieser kritischen Situation eine Regierung haben muss, die möglichst breit angelegt ist, um die Probleme in den Griff zu bekommen.
Es gibt also ein Bekenntnis zum Sparkurs. Wie wurde das in der Bevölkerung aufgenommen?
Nun, die Bevölkerung hat sich ja sozusagen im zweiten Anlauf dafür entschieden, dass man lieber den sicheren Weg in Europa geht, als das Risiko einzugehen, diesen Sparvertrag aufzukündigen. Trotzdem ist natürlich eine ganz große Mehrheit der Bevölkerung sehr, sehr negativ eingestellt gegen dieses sogenannte Memorandum, also gegen diese Kreditverträge, gegen diese Sanierungsauflagen und hofft darauf, dass zumindest diese besonders ungünstigen Bedingungen neu bestimmt werden können und hofft auf einen Aufschwung. Und wenn der nicht kommt, wird es auch schwer vermittelbar sein, der Bevölkerung, dass weiter gespart werden muss.
Griechenland hat eine neue Regierung. Ragt jemand personell in dieser Regierung hervor?
Nun haben wir noch nicht die genaue Liste der Beteiligten. Es gab ein ziemliches Gerangel hinter den Kulissen heute um die Personalien. Dass der konservativen Chef Samaras der Ministerpräsident wird, war von vornherein dann doch klar. Aber gerade die PASOK wollte eben keiner ihrer altbekannten und verbrauchten Persönlichkeiten ins Rennen schicken. Vor allen Dingen der Chef wollte das nicht. Wir warten jetzt darauf zu erfahren, welche Persönlichkeiten tatsächlich dann besetzt werden. Was man bisher hört, sind es wohl eine ganze Reihe von eher seriösen und auch wirklich inhaltlich fähigen Personen. Eine herausragende Person kann man im Augenblick vielleicht so noch nicht ausmachen.
Was wird die Rolle von Alexis Tsipras und seiner Anti-EU Syriza sein? Richtet sich Tsipras in der Opposition ein? Fühlt er sich da wohl oder möchte er tatsächlich an die Regierung?
Ich denke, er war jetzt erstmal heilfroh, dass er nicht regieren musste. Dazu kam dieser erdrutschartige Zulauf zu seiner Partei viel zu plötzlich. Man muss ja bedenken, noch vor 6 Monaten hatte diese Partei oder dieses Bündnis gerade mal 4%. Auf einmal liegen sie bei fast 30. Das heißt, man muss sich neu konstituieren. Sie müssen sich wirklich rüsten für eine tatsächliche Übernahme der Macht. Sie haben es natürlich langfristig vor. Und Herr Tsipras hat auch bereits gesagt, er werde seine verantwortungsbewusste Opposition betreiben, also nicht alle Nase lang zu Großdemonstrationen aufrufen. Aber er hat auch gesagt, diese Regierung ist zum Misserfolg verurteilt und er stehe bereit, um dann bei den nächsten Wahlen zu gewinnen.
Die Meldung des Tages, Griechenland hat eine neue Regierung, aber ist dieses Land überhaupt regierbar auf Dauer mit einer stabilen Regierung?
Das ist die große Frage und die wird ganz entscheidend davon abhängen, was jetzt diese neue Regierung gemeinsam, diese drei Parteien aus Brüssel nach den Verhandlungen mit den Kreditgebern nach Hause bringen kann. Wenn es symbolisch oder auch wirklich greifbar Anzeichen dafür gibt, dass es irgendwie wieder bergauf gehen kann, dass es also nicht immer weiter abrutscht in Rezession und Schuldensog, dann, denke ich, wird es sich auch bald wieder in der Bevölkerung so stabilisieren, dass eine Regierung tatsächlich Schritte nach vorn machen kann und nicht immer nur die Katastrophe begrenzen muss.
Besten Dank, Corinna Jessen in Athen. Und wir wechseln zu einem wichtigen Thema im Inland. Die Vorwürfe an den Chef der eidgenössischen Steuerverwaltung Urs Ursprung wiegen schwer. Unter seiner Führung habe die Steuerverwaltung beim Informationsprojekt Insieme wiederholt gegen das Beschaffungsrecht verstoßen und mit erheblichem Aufwand versucht, die Vorgänge zu vertuschen, so das Resultat einer Administrativuntersuchung. Und deshalb wurde Urs Ursprung gestern vorläufig freigestellt. Nun nimmt der Autor der Administrativuntersuchung, Jörg Gasser, Generalsekretär im eidgenössischen Finanzdepartement, erstmals Stellung. Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt wollte von ihm wissen, warum die schwerwiegenden Vorstöße in der Steuerverwaltung während 6 Jahren unbemerkt geblieben sind.
Also grundsätzlich ist die rechtlich konforme Vergabe dieser Verträge eigentlich Sache der Verwaltungseinheit. Die Verstöße wurden jedoch bemerkt und die Maßnahmen wurden getroffen. Jetzt kann nicht erwartet werden, dass die Departementschefin nach einer schriftlichen und mehreren mündlichen Aufforderung dem Verantwortlichen andauernd über die Schulter zu blicken hat. Und im Übrigen hätte man dies getan, dann müsste man dies für das ganze Departement tun und das würde bedeuten, dass wir pro Jahr ungefähr zwischen 6.000 und 10.000 Verträge hätten kontrollieren müssen.
Haben denn die Kontrollen in der Steuerverwaltung versagt?
Also wir haben eigentlich klar festgestellt, dass hier ein Verbesserungspotenzial vorhanden wäre. Insofern ist es so, dass gewisse Kontrollmechanismen in Bezug auf dieses Projekt versagt haben.
Der Bericht spricht davon, es sei ein erheblicher Aufwand zur Verschleierung dieser Umstände betrieben worden. Was ist damit konkret gemeint?
Also die Verträge wurden gestückelt, der Inhalt der Arbeit wurde entsprechend aufgeteilt, sodass sie eben in diese Verträge hineingepasst haben. Und die Checklisten zur Rechtfertigung von Ausnahmen sind nicht oder unvollständig ausgefüllt worden.
Es gab ja zwei Firmen, wo sich irgendwelche Interessenten hinwenden mussten und die haben dann weitervermittelt und hohe Provisionen, überhöhte Gewinnmargen einkassiert. Haben sich denn die Firmen, die da betroffen waren, nie beim Departement über diese doch ungewöhnliche Praxis beschwert?
Nein, bei uns im Departement hat sich niemand gemeldet. Wir erhielten davon im Laufe der Administrativuntersuchung Kenntnis.
Werden nun weitere Informatik Bereiche der Bundesverwaltung unter die Lupe genommen, insbesondere das Bundesamt für Informatik?
Also sollten wir Hinweise erhalten, dann werden wir selbstverständlich untersuchen, das ist unsere Pflicht. Allerdings können wir aufgrund dieses Vorfalls nicht die ganze Informatik in Sippenhaft nehmen. Genauso wenig, wie man behaupten könnte, die Verwaltung sei unfähig, große Informatikprojekte zu führen. Aber es ist klar, wenn wir Hinweise erhalten, unabhängig davon, ob diese im Bundesamt für Informatik oder sonst wo sind, und ich gehe nicht davon aus, dass wir, und hoffe es zumindest nicht, dass wir solche weitere Vorfälle haben, dann würden wir selbstverständlich untersuchen.
Ihre Chefin, Bundespräsidentin Evelyn Wittmer-Schlumpf, hat ja zweimal den Direktor der Steuerverwaltung aufgefordert, diese Missstände zu beheben. Wieso hat man eigentlich so lange zugewartet, bis er freigestellt worden ist?
Also die Departementschefin hat mehrere Male darauf hingewiesen, dass sie erwartet von der Projektleitung, dass diese Vergaben rechtlich korrekt abgewickelt werden. Als Hinweise bestanden haben, dass hier Unregelmäßigkeiten vorliegen, haben wir die Administrativuntersuchung angeordnet und haben sie durchgeführt. Und die Abklärung des Sachverhaltes hat natürlich eine gewisse Zeit in Anspruch genommen. Das waren teilweise recht komplexe Organisationen und eine Vielzahl von Dokumenten, die bearbeitet werden mussten. Und diese Resultate der Untersuchung, die lagen dann am 13. Juni vor und am 19. Juni wurde der Direktor freigestellt.
Sehen Sie Handlungsbedarf konkret aufgrund des Berichts?
Also es gibt Handlungsbedarf. Wir haben allerdings diese Maßnahmen bereits lange vor dem Resultat der Administrativuntersuchung durchgeführt, weil wir ganz allgemein der Meinung sind, dass das Controlling dieser Vergaben verbessert werden kann. Zu diesem Zweck sind wir daran, ein Controlling-Instrument einzuführen, das es uns ermöglichen wird, sehr genauer die Verträge zu überprüfen. Seit letzten Herbst hat das Generalsekretariat auch die Möglichkeit, in die Organisation und Prozesse dieser großen Vorhaben sehr viel stärker sich einzuschalten. Und dann auf Bundesebene, was wir hier am durchführen sind, ist die Änderung oder die Verschärfung der Verordnung zum öffentlichen Beschaffungswesen, dass es uns dann eben auch erlaubt, hier präzisere Regeln aufzustellen. Und dann weiter werden wir Richtlinien erarbeiten, die dann auch eine Handlungshilfe darstellen sollten für die einzelnen Ämter, diese Vorgaben eben korrekt einzuhalten. Also Sie sehen, es sind verschiedene Maßnahmen bereits am Laufen, die wir jetzt im Laufe des Jahres einführen werden.
Jörg Gaster, Generalsekretär im Eidgenössischen Finanzdepartement, im Gespräch mit Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt. Wir kommen zu unserem Schwerpunkt, dem Nachhaltigkeitsgipfel in Rio de Janeiro. Gro Harlem Brundtland, die frühere norwegische Ministerpräsidentin, war bereits vor 20 Jahren am Umweltgipfel in Rio. Sie war weltweit die erste Spitzenpolitikerin, die Umweltpolitik zu einer Priorität erhoben hat. Und sie ist Verfasserin des sogenannten Brundtland-Berichts, der den Begriff nachhaltige Entwicklung definiert hat. Wen wundert's? Auch noch heute wirbelt die 73-Jährige durch die Pavillons des Gipfels in Rio. Sie hat eine Mission. Fredrik Steiger hat die energische Politikerin in Rio getroffen.
Eigentlich hat Gro Harlem Brundtland rein gar nichts von einer Pessimistin. Sie ist ein Energiebündel, eilt von Sitzung zu Sitzung, von Auftritt zu Auftritt, lacht laut, erteilt ihren Mitarbeitern Befehle, auch mal schroff und sprüht vor Ideen. Doch wenn es um die Zukunft des Planeten Erde geht, ist Brundtland skeptisch. Vor 20 Jahren, ebenfalls in Rio, habe Optimismus geherrscht.
It's fair to say that there was a lot of global optimism in 1992. It was after the Cold War.
Weitaus stärker als heute habe man damals am Ende des Kalten Krieges gedacht, gemeinsam könne man die großen Weltprobleme lösen. Heute sei diese Übereinstimmung wie fortgeblasen.
Now 20 years later, we have a more complicated situation in many ways globally.
Dabei hätten sich die Probleme in den letzten zwei Jahrzehnten massiv zugespitzt. Ressourcenausbeutung, Umweltverschmutzung, Klimawandel, Schwächung der Ökosysteme, Ausrottung von Arten. Fast überall stehe man heute schlechter da als damals. Das sei ein Skandal. Denn wir seien die erste Generation Menschen, die die Zusammenhänge verstehe, die wisse, welche Gefahren ihr drohten. Man besitze heute solide wissenschaftliche Grundlagen. Das heißt, man könnte handeln.
We know that action needs to be taken. So implementation of the things that were already understood 20 years ago.
Einen solchen Aktionsplan hat das Nachhaltigkeitspanel der UNO, dem Brundtland angehört, für den Rio-Gipfel ausgearbeitet. Die Forderungen reichen von weltweiten Produktedeklarationen, damit Konsumenten ökologisch einkaufen können, bis zu Bauverboten in Überflutungsgebieten. Bloß von diesem Plan findet sich nun nur wenig im vagen, wenig verbindlichen Entwurf für eine Gipfelerklärung. Ärgerlich findet Brundtland das. Sie fordert griffige, klare Verpflichtungen zu jedem einzelnen Problempunkt und feste Zeitpläne.
We should move forward on a number of issues that were not on the agenda 20 years ago. And sustainable development goals.
Am besten wären Nachhaltigkeitsziele, genau solche, wie man sie im Jahr 2000 für die Armutsbekämpfung unter dem Namen Millenniumsziele definiert hat. Diese Ziele hätten, so die resolute Norwegerin, enorm viel bewegt. Etliche dürften bis zum Zieljahr 2015 erreicht werden.
That will add to what we have gained from using Millennium Development Goals. It has obviously helped the world move forward on critical issues which are also part of sustainable development.
Doch bei der Nachhaltigkeit bestehe gar die Gefahr, hinter das Erreichte zurückzufallen.
This is quite scary. In certain areas there is an attempt to go back and unravel things that the world has already agreed on.
Das mache ihr Angst. Etwa, dass die Bevölkerungsexplosion, ein Haupttreiber der Umweltübernutzung, kaum thematisiert werde. Das gelte aus kulturellen oder religiösen Gründen als Tabu. Brundtland verlangt, die Rechte der Frauen zu stärken, deren Bildung, deren Rolle. Anerkanntermaßen ist das beste Mittel, um die Geburtenquote zu senken. Ein Lichtblick für die Politikerin, die zur Aktivistin wurde, ist die Jugend. Brundtland gehört zu einer Gruppe von prominenten Ex-Regierungschefs, die sich der Elders, die Älteren, nennt. Diese Gruppe versucht, gemeinsam mit Jugendlichen bei großen Weltthemen wie Umwelt, Frieden, Menschenrechte Druck zu machen und engagiert sich auch in Rio stark.
I think young people are aware that nature is coming back on us.
Vielen Jugendlichen sei klar, die Natur schlage zurück. Umweltanliegen seien echte Anliegen. Es reiche nicht, einfach darauf zu bauen, dass der Planet sich selber wieder in Ordnung bringt. Doch noch sind die Jungen nicht am Ruder.
Since the patterns of development have continued,
im größten Teil der Welt setze man noch immer blind auf Wachstum und blende Umweltrisiken aus. Der Zeitpunkt, da das Ganze kippt, da der Planet unumkehrbar aus dem Lot gerät, sei bald erreicht. Deshalb, so die frühere Ärztin Brundtland, ein bisschen Symptomtherapie reiche nicht mehr. Sie verschreibt eine Radikalkur.
Im größten Teil der Welt setze man blind auf Wachstum, hat Gro Harlem Brundtland im Bericht von Friedrich Steiger eben kritisiert. Und hier liegt ein ganz entscheidender Punkt in der Diskussion. Umweltökonom Nico Pech von der Universität Oldenburg brachte es gestern in unserer Sendung so auf den Punkt.
Sie müssen sich dann entscheiden, ob Sie Wachstum oder Ökologie haben wollen. Beides kriegen Sie nicht.
Das heißt, es gibt kein grünes Wachstum.
Es ist eine Illusion und vor allem auch eine Mogelpackung, weil hat jemals eine technische Innovation irgendwo zu einer Entlastung der Umwelt geführt? Ich finde kein Beispiel, das ist das Problem.
Diese happige These hat Nick Beglinger, Präsident des Wirtschaftsverbandes Swiss Clean Tech und Mitglied der Schweizer Delegation in Rio, zu einer Reaktion provoziert, denn Swiss Clean Tech vertritt die führenden Cleantech-Unternehmen der Schweiz, die an Wachstum und Umweltschutz glauben. Während er auf einer heißen Straße in Rio stand, habe ich ihn gefragt, wenn zum Beispiel in ein Haus eine Wärmedämmung eingebaut wird, dann steigert das zwar die Energieeffizienz, aber gleichzeitig werden teure, vielleicht sogar giftige Materialien verwendet, sprich, es gibt doch immer eine energieintensive, umweltschädigende Kehrseite von Greentech.
Nein, dieser Meinung bin ich nicht. Ich finde das Beispiel Haus ein sehr gutes. Man kann genau ausrechnen, wie viel Energie es braucht, um Dämmstoffe herzustellen. Die sogenannte Embodied Energie oder die Energie, die eben in der Herstellung eingeschlossen ist. Man kann rechnen, dass man viel, bedeutend weniger Energie braucht, diese Dämmstoffe herzustellen, wie sie dann in der Dämmung Energie sparen. Das kann man heute rechnen, das ist Wissenschaft und wir sind der Meinung, dass es sich eben lohnt, das zu tun, sprich, dass man die ökologischen und die ökonomischen Ziele vereinbaren kann.
Man könnte aber einwenden, ein solches sogenanntes Passivhaus braucht so wenig Energie, dass der Besitzer gleich ein größeres Haus bauen wird, was dann den positiven Effekt des Sparens wieder auffrisst. Und das wird doch in der Realität vorkommen.
Das kommt in einzelnen Fällen womöglich vor, das ist aber sicherlich die Ausnahme. Es ist richtig, dass wir mit mehr Wohlstand etwas mehr Wohnfläche brauchen. Das sind aber in den Bereichen 10-20%. Wenn man richtig dämmt und die richtigen Energiesysteme im Haus einsetzt, dann kann man einen Faktor 5, manchmal 6 an Energie sparen. Das sind also ganz andere Dimensionen und darum hält meines Erachtens das Argument nicht. Es ist übrigens auch nicht so, dass die Dämmstoffe dann gleich giftig sein müssen. Da gibt es auch unterschiedliche Qualitäten. Wir haben Mitglieder bei Swiss Cleantech, die stellen Dämmstoffe her aus natürlichen, rezyklierbaren Materialien. Also sehen wir dieses Problem ganz anders.
Es gibt eine Studie des Bundesamtes für Umwelt, die sagt, die schmutzigen Teile der Wertschöpfung in der Schweiz, sie werden einfach ausgelagert und zwar zu 60% und die fallen dann in anderen Ländern an, wo diese Teile oder diese Bestandteile produziert werden.
Dieses Argument ist ein sehr wichtiges, darum ist eben auch eine Konferenz wie Rio sehr wichtig. Das Thema grüne Wirtschaft und das Thema nachhaltige Entwicklung muss in der Tat auf internationaler Stufe diskutiert werden. Es müssen international Lösungen gefunden werden. Hier kann die Schweiz eine wichtige Rolle spielen und das tut sie auch. Wir sind sehr aktiv daran, unser Wissen, wie man eben Ökologie und Ökonomie vereint, auch aktiv ins Ausland zu tragen, damit es den wenig entwickelten Ländern möglich ist, ihren Wohlstand zu steigern, ohne dabei den Ressourcenverbrauch so negativ zu steigern. Sprich, wir versuchen mit Technologietransfer und auch Wissen bezüglich den richtigen regulatorischen Rahmenbedingungen, die es braucht, diese Länder auf einen anderen Wachstumspfad zu bringen.
Eine ganz entscheidende Frage wird ja sein, gibt es Ökologie und Wachstum, wenn wir zum Beispiel Solaranlagen nehmen? Eine Solaranlage ist wartungsarm, es hat wenig Zulieferindustrien und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Solarpanel mehr Arbeitsplätze schafft als die Kohleindustrie im Ruhrpott.
Ich kann mir das sehr wohl vorstellen. In der Wertschöpfungskette ist es ziemlich klar. Ein Solarpanel muss installiert werden, das Ganze muss berechnet werden, man muss die Panels reinigen, die Wärmepumpen, die die Ölheizung ersetzen, müssen installiert werden. Damit entstehen Arbeitsplätze. Diese Arbeitsplätze sind von höherer Qualität als die Arbeitsplätze in der Kohlenindustrie. Das heißt, wenn man sich von der fossilen Energie löst, wenn man also den Schweizer Franken nicht nach Kasachstan schickt, um irgendwelche fossilen Energien zu kaufen, die man dann verbrennt, um gleich neue wieder kaufen zu müssen, bringt man die Wertschöpfung ins Inland. Isoliert Häuser, installiert Wärmepumpen, setzt auf erneuerbare Energien im Inland und somit hat das ganz klar einen positiven Effekt auf die Arbeitsplätze.
Auf die Arbeitsplätze in der Schweiz?
Richtig, auf die Arbeitsplätze in der Schweiz. Und wenn in China Solarpanels hergestellt werden, hat das auch einen positiven Effekt auf die Arbeitsplätze in China. Und eben wichtig zu beachten, ein Arbeitsplatz in einem Kohlebergwerk ist ein qualitativ schlechter Arbeitsplatz. Es ist ungesund und gefährlich, dort zu arbeiten. Diese Stellen erhalten zu wollen, ist sicher nicht der richtige Weg.
Und wenn Sie es ganz kurz auf den Punkt bringen, nach Ihrer Meinung, wann können Wachstum und Ökologie zusammengehen?
Die Frage ist, wie man Wachstum definiert. Im Moment sind wir ganz klar auf dem Bruttoinlandprodukt oder eben auf dem GDP, auf das fokussiert. Hier in Rio ist es eben genau ein Thema, beyond GDP, also über das GDP hinaus zu denken. Wir müssen neu definieren, was heißt genau Wachstum. Und qualitatives Wachstum heißt eben, den Wohlstand zu steigern und nicht einfach nur mehr zu verbrauchen. Das heißt, es braucht eine saubere Definition, was Wachstum heißt. Und dann kann man Wachstum in Wohlstand und wirtschaftliche Entwicklung absolut zusammenbringen.
Nick Beglinger, Präsident von Swiss Cleantech in Rio. Und was hat die Tomate mit all dem, sprich mit Nachhaltigkeit und Rio, zu tun? Wir wechseln auf die sehr lokale Ebene zu Umweltaktivist Till, der nachts Abfallcontainer von Großverteilern plündert und Lebensmittel klaut. Nicht, weil er Hunger hat, sondern auf ein anderes Nachhaltigkeitsproblem aufmerksam machen will. Denn rund ein Drittel aller Nahrungsmittel in der Schweiz landet im Abfall. Und hauptverantwortlich dafür sind nicht etwa Großverteiler, Lebensmittelläden, Kantinen oder Restaurants, sondern wir Privathaushalte. Inlandredaktor Christian von Burg war gestern Nacht mit dabei, auf einer etwas speziellen Shoppingtour.
Es ist eine dunkle, warme Nacht hier im Westen von Bern. Auf der Rückseite des Supermarktes steht ein geschlossener Lastwagenanhänger.
Ich kann die sowohl von hinten wie auch von Seite öffnen. Ich gehe meistens hinten aus dem Grund, wenn er voll ist und er von Seite öffnet, bringt man ihn nicht mehr zu. Und ich will nicht unnötige Arbeit verursachen für andere Leute oder so. Und darum gehe ich mal hinten rein, ist manchmal ein bisschen eng.
Till heisst der 21-jährige Ökoaktivist, den wir begleiten. Seinen Nachnamen will er nicht nennen. Auf dem T-Shirt eine weiße Friedenstaube, auf dem Kopf Rasterzöpfe, die bis weit über die Schultern reichen. Till packt seinen Rucksack, klettert die enge Leiter auf die Verladerampe hoch und öffnet die Tür des Lastwagenanhängers.
Ja, es sieht schon gut aus. Das Brot hat sowieso immer tonnenweise, weil sie immer auf den Ladenschluss schauen, dass sie noch viel Brot haben. Und darum sind wir viel Abfall.
Zwischen Nussbrot und Pain Bayas liegen Cremeschnitten, Mohrenköpfe, ganze Schwarzwäldertorten, schön verpackt. Alles hier drin konnte nicht verkauft werden und ist für den Abfall bestimmt. Trotz der warmen Temperaturen stinkt noch nichts. Auch nicht das Gemüse, das in den Plastikkörben daneben liegt.
Salat hat es da noch weiss, habe ich aber auch noch viel daheim. Suche ich nicht. Wenn man jetzt Blumen kann, ist immer super, es bleibt lang gut.
Till packt den Rucksack voll. Äpfel, Karotten, Bananen, Mangos, Himbeeren, Peperoni.
Wir müssen heute sogar schon zu viel, also ich kann nie mal alles essen. Jetzt haben wir noch Wassermelonen gefunden, das ist gut. Und wir gehen noch zum Wochenende noch das Festchen, dann können wir die dort aufschneiden.
Nur für sich und seine Wohngemeinschaft bediene er sich hier im Abfall, sagt Till. Gewissensbisse gegenüber dem Großverteiler plagen ihn nicht. Er verkaufe ja nichts weiter und es sei doch sinnvoll, wenn Essen wirklich auch gegessen werde, sagt der junge, gelernte Schreiner.
Das einzige Problem, das ist, wenn man irgendwie so Ordnung hinterlässt, und darum das wichtigste Gebot ist eigentlich das, dass man das Zeug ordnungsgemäß verlässt.
Er rückt die Kisten zurecht, schließt die Tür und klettert wieder runter auf den großen Parkplatz. Dort nimmt er die verpackten, zuletzt noch um 50% runtergeschriebenen Cherry-Tomaten aus dem Rucksack. Oft seien nur eine oder zwei verfault. Seine Erfahrung zeigt,
wenn man heimkommt, das rausnimmt und dann alle anderen mal gründlich wächst, dass Bakterien nicht auf die anderen überspringen, dann halten sie dann einiges länger. Aber jetzt sind alle gut, so wie es aussieht. Probieren wir mal. Das ist auch fein und im Gegensatz zu den normalen Tomaten. Es ist einfach geschmacksintensiv.
Till versteht nicht, warum nicht mehr Leute vergünstigtes Gemüse beim Großverteiler kaufen. Und er findet es daneben, dass zu große Kartoffeln, zu krumme Gurken oder mehrfingerige Karotten gar nicht erst in den Handel kommen. Aber noch einmal so viel Nahrungsmittel wie in der Produktion und im Detailhandel zusammen werden von den privaten Haushalten direkt aus dem Kühlschrank weggeworfen. Und dennoch, im Container wühlen, um die Welt zu verbessern, bringt's das wirklich? Ist das nicht eher eine Lebenshaltung als eine effiziente Art des Protestes?
Es würde ich so nicht zwingend sagen, weil ich habe das Gefühl, vielleicht kann man gesamthaft gesehen auf die Welt jetzt nicht als Einzelperson machen, aber man kann, wenn man als Einzelperson das macht, dann sind andere damit anstecken und man kann in diesem Bereich, in der Region, wo man lebt, durchaus etwas bewirken.
Wenn seine Abfalltour bekannt werde und die Großverteiler in Bern-West ihre Anhänger und Container verschließen, so wie es andernorts bereits geschehen ist, dann sei das für ihn nicht so schlimm, sagt der junge Ökoaktivist. Er wühle ja nicht aus finanziellen Gründen im Abfall.
Mir selber ist es mehr so ein bisschen Übergangsphase, weil ich eigentlich noch aus idealistischen Gründen muss sagen, dass ich Grossverteiler nicht unbedingt möchte fördern. Darum gehe ich auf den Container holen, weil sie da keinen Profit mehr daraus schlagen können. Ich selber möchte mich aber eher langfristig auf einem alternativen Bauernhof selber versorgen.
Alles so nah und so konkret wie möglich. In Sachen Umweltschutz setzt Till auf Taten statt Worte. Rio plus 20? Davon hat der junge Schreiner noch nie etwas gehört. Dafür isst er genüsslich seine letzte Cherry-Tomate, schwingt sich barfuß auf sein Velo und fährt hinaus in die Nacht.
Und mittlerweile ist es 18.35 Uhr, Sie hören Echo der Zeit und weiter geht's mit Ai Weiwei, Künstler und Dissident, wagt eine direkte Konfrontation mit dem chinesischen Staat und Mexikos Präsidentschaftskandidat, der ein ungutes Gefühl hinterlässt. Der Steuerstreit zwischen dem weltbekannten Künstler Ai Weiwei und den Pekinger Behörden hat eine neue Stufe erreicht. Der Künstler verklagt die Pekinger Behörden und will auf diesem Weg erreichen, dass sie ein Steuerverfahren gegen ihn einstellen. Die Steuerbehörden verlangen Millionenbeträge vom regierungskritischen Künstler, der bereits mehrere Monate an einem unbekannten Ort in Haft verbrachte und nur unter harten Bewährungsauflagen freikam. Die Klage von Ai Weiwei gegen Peking ist ein ungewöhnlicher Schritt. ARD-Korrespondentin Ruth Kirchner.
An diesem Prozess ist eigentlich alles ungewöhnlich. Fast nie nehmen chinesische Gerichte Klagen von Bürgerrechtlern oder ihrer Angehörigen überhaupt an. Doch diesmal blieb dem Gericht wohl keine andere Wahl, schon wegen der internationalen Aufmerksamkeit für Ai Weiwei. Genau genommen hat Ais Frau Lu Qing die Klage eingereicht, denn rein rechtlich gehört ihr die Firma Fa Ke oder Fake, die Ai Weiweis Werke vermarktet und die angeblich dem Staat 1,7 Millionen Euro an Steuern und Strafgebühren schuldet. Auch der Termin für die erste Anhörung wurde auf ungewöhnliche Weise zugestellt. Die Justizdiener klebten die Benachrichtigung vor wenigen Tagen einfach an die Stahltür des Ateliers. Mit der Klage will sich Ai Weiwei gegen die Willkür der Behörden zur Wehr setzen, sagt Anwalt Pu Zhejiang. Wir klagen, weil die Art und Weise, wie die Steuerbehörden den Fall der Firma behandeln, höchst problematisch ist. Das Vorgehen, die Faktenlage und die Anwendung der Gesetze, in allen Bereichen fehlt es an rechtlichen Grundlagen. Wir hoffen daher, dass das Gericht die Entscheidung der Steuerbehörden rückgängig macht. Die Steuervorwürfe waren erhoben worden, nachdem die Behörden Ai Weiwei letztes Jahr fast 3 Monate lang verschleppt und an einem unbekannten Ort festgehalten hatten. Bis heute gehen Ai und seine Anwälte davon aus, dass das Verfahren politisch motiviert ist, um den Regimekritiker mundtot zu machen. Denn in den Verhören während seiner Haft ging es nie um Steuervergehen, sagt Ai Weiwei. Als ich festgenommen wurde, warfen sie mir Anstiftung zur Untergrabung der Staatsgewalt vor. Es ging nicht um Steuern. Dann haben sie den Fall in ein Steuervergehen umgewandelt. Es geht nicht um mich direkt, sondern um die Firma. Aber letztlich ist es egal. Wir wollen Klarheit und wir wollen, dass die Öffentlichkeit Bescheid weiß. Öffentlichkeit und Transparenz sind genau das, was es im chinesischen Justizsystem nicht gibt. Prozesse finden hinter verschlossenen Türen statt. Anwälte bekommen keinen Zugang zu wichtigen Unterlagen. Urteile sind oft politisch motiviert. Dass der Prozess nur wenige Tage vor dem Ende von Ai Weiweis Bewährungsauflagen beginnt, gibt dem Verfahren zusätzliche Brisanz. Ein Jahr stand Ai Weiwei unter strengster Bewachung, durfte zwar sein Haus und Atelier verlassen, wurde aber auf Schritt und Tritt beschattet. Peking oder China verlassen durfte er nicht, auch Interviews sollte er nicht geben. Diese Anordnung hat er jedoch immer wieder ignoriert. Ob er Ende der Woche nach dem 22. Juni ein freier Mann sein wird, ist unklar. Rein rechtlich gäbe es keinen Grund, ihn festzusetzen, sagt Anwalt Pu. Ai Weiwei, seine Mutter, seine Frau oder seine Familie haben nie irgendwelche juristischen Dokumente erhalten, wonach er Gesetze gebrochen hat. Seine Freiheit dürfte eigentlich gar nicht eingeschränkt werden. Seine politischen Rechte sind ihm nie entzogen worden. Von daher gibt es eigentlich auch nichts, was man ihm jetzt zurückgeben müsste. Aber Anwalt Pu und Ai Weiwei wissen nur zu gut, in China klaffen das verbriefte Recht und die Wirklichkeit oft sehr weit auseinander.
ARD-Korrespondentin Ruth Kirchner in Peking. In 10 Tagen am 1. Juni wählt Mexiko, eines der großen und wichtigen Länder auf dem amerikanischen Kontinent, einen neuen Präsidenten. Wahrscheinlich heißt der neue Enrique Peña Nieto und ist der Vertreter der alten Staatspartei PRI. Bis vor kurzem hat Peña als Gouverneur den bevölkerungsreichsten Bundesstaat Estado de México geführt, hat also Regierungserfahrung. Seine Kritiker aber erheben so schwere Vorwürfe, dass in Westeuropa bei jedem Kandidaten nur schon der Gedanke an ein Regierungsamt verdampfen würde. Franco Battel.
Okay. Wahlkampf in Tlalnepantla, einer Stadt im Estado de México. Der PRI wirbt um Stimmen. Lokalprominenz hat sich angekündigt, doch weil die verspätet ist, gibt's zuerst einmal seichte Unterhaltung. Ein dickbäuchiger Animator sucht sich im Publikum eine Frau, die er zu sich auf die Bühne holt, um mit ihr zu tanzen und zu singen. Oh,
che ti ha sido tan lejos de mí.
Viele im Publikum interessieren sich mehr für die Geschenke, die vorne auf der Bühne bereitliegen. Plastikgeschirr, Kinderspielzeug, Haushaltgeräte. Geschenke gehören zum mexikanischen Wahlkampf. Endlich trifft die Kandidatin ein, die für den Prix ins Parlament will.
Gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas mis amigas del Mercado Filiberto Gómez.
Nach ein paar Begrüßungsfloskeln kommt sie zur Hauptbotschaft, die sie und das Publikum bringen will. Enrique Peña Nieto hat als Gouverneur hier in Tlalnepantla und im ganzen Estado de México Großartiges geleistet. Sie sagt, 600 Wahlversprechen, alle notariell beglaubigt, hat er eingelöst. Die meisten von Peñas Wahlversprechen sind aus Stein und Beton. Straßen, Wasserleitungen, Schulen hat er bauen lassen. Das Programm, mit dem Peña nun Präsident werden möchte, ist weder links noch rechts, zeigt weder Ecken noch Kanten. Widerspruch weckt etwas anderes. In der Verwaltung, die Peña als Gouverneur während Jahren führte, gäbe es viel Korruption. Betroffen sei vor allem die Polizei, sagt Ricardo Ravelo, einer der bekanntesten investigativen Journalisten Mexikos.
La misma policía brindaba protección a las redes de distribución de cocaína en todos los municipios del Estado de México.
Die Polizei im Estado de México schütze die Drogenmafia und deren Kokainvertrieb, sagt der Journalist und geht noch einen Schritt weiter. Die Quellen, die ihm vorliegen, legten den Schluss nahe, der ehemalige Gouverneur und jetzige Präsidentschaftskandidat Peña sei über die Komplizenschaft von Polizei und Drogenmafia informiert gewesen.
La información que hemos visto me permite considerar que el gobernador siempre estuvo enterado de todo, ¿no?
Schwerwiegende Vorwürfe, die von der Justiz nie geklärt wurden. Peña ist ein ehrlicher Politiker, entgegnet Arturo Ugalde, Bürgermeister von Tlalnepantla. Ugalde ist ein PRI-Veteran und er kennt Peña, seit dieser blutjung in den PRI eingetreten ist. Enrique, wen der Bürgermeister väterlich nennt, sei jung, habe aber trotzdem viel Erfahrung.
Ya tiene la experiencia de haber gobernado el estado más grande de este país. Ustedes saben que el Estado de México tiene 15 millones de habitantes.
Der Estado de México mit seinen 15 Millionen Einwohnern ist Mexikos bevölkerungsreichster Bundesstaat. Hier regiert zu haben, und das mit Erfolg, wie Ugalde betont, das sei eine Empfehlung. Doch was entgegnet der Peña-Freund den Kritikern? Etwa jenen, die befürchten, Peña und der PRI führten Mexiko zurück in den alten Autoritarismus, mit dem der PRI Mexiko fast 80 Jahre lang beherrschte? Unsinn, sagt Ugalde.
Porque aprendido, hemos aprendido.
Der PRI hat dazugelernt, sagt Ugalde. Der PRI des letzten Jahrhunderts, der PRI der Diktatur, sei nicht mit dem neuen PRI von heute zu vergleichen. John Ackermann ist anderer Meinung. Ackermann ist Rechtsprofessor in Mexiko-Stadt und kommentiert unter anderem für die unabhängige Tageszeitung Reforma die mexikanische Politik.
Peña Nieto representa el viejo PRI. Es una cara joven, pero es un dinosaurio viejo, como decimos aquí.
Peña hat zwar ein junges Gesicht, aber er ist ein alter Dinosaurier, sagt Ackermann und erklärt, was er damit meint. Als Gouverneur habe Peña den Estado de México undurchsichtig und korrupt regiert und zum Beispiel Millionen ins Sozialbudget gepumpt, ohne dass die Sozialprogramme ausgebaut wurden.
Se aumentaban a los programas sociales sin que se alterara ni en un ápice los objetivos de los programas sociales.
Das sind, sagt Ackermann, eindeutige Hinweise dafür, dass dieses Geld irgendwo verschwand.
Seguramente va hacia Televisa, va hacia cuentas bancarias de amigos que ahora son.
Mit schwarzen Kassen bezahle man Freunde, kaufe politische Unterstützung. Das sei gang und gäbe. Auch Televisa, der größte mexikanische Medienkonzern, könnte Geld erhalten haben, meint Ackermann. Tatsache ist, dass Televisa Peña als Kandidaten aufgebaut hat. Informationen, die Peña schaden könnten, vermeidet der Sender. Ein Beispiel dafür ist die Kriminalität im Estado de México. Frauenmorde zum Beispiel, sogenannte Feminicidios.
In den letzten 5 Jahren in el Estado de México registramos más de 1000 muertes violentas.
In den letzten 5 Jahren wurden im Estado de México über 1000 Frauen ermordet, einfach weil sie Frauen sind, sagt María de la Luz Estrada, die sich zum Ziel gesetzt hat, diese Verbrechen aufzudecken.
Torturados, vejados, mutilados.
Viele wurden vergewaltigt, ihre Körper verstümmelt, die Leichen irgendwo liegen gelassen. Benia und die gesamte Verwaltung hätten nichts zur Aufklärung oder Prävention beigetragen, sagt Estrada.
Sin embargo, no habían hecho nada. Seguían solamente mandando a las mujeres a la fosa común.
Viele ermordete Frauen wurden nie identifiziert. Der Staat lässt sie in Massengräbern beisetzen. Auch dies ein schwerer Vorwurf gegen den Kandidaten, der vielleicht bald ganz Mexiko regieren wird. Und auch hier hält Parteifreund Ugalde dagegen. Die Frauenmorde müsse man relativieren, sagt er. Allerdings zögernd.
Yo creo que hay un poquito una información ahí media tramposa.
Die Medien haben das aufgebauscht, meint Ugalde. Im Estado de México leben 15 Millionen. Prozentual gesehen ist die Zahl von 1000 Frauenmorden nicht übermäßig hoch, verharmlost der Bürgermeister. Die Regierungsbilanz des Kronfavoriten Peña ist umstritten, bleibt undurchsichtig. In fast jedem anderen Land müsste und würde die Justiz Klarheit schaffen. Doch der mexikanischen Justiz fehlt die Unabhängigkeit. Richter und Staatsanwälte sind oft direkt von der Politik abhängig.
Franco Battel. Und mehr zu Mexiko vor den Wahlen hören Sie in der Sendung International am Samstag um 9 Uhr auf DRS2 und am Sonntag nach dem Echo der Zeit um 18.30 Uhr auf DRS1. Und das war das Echo. Verantwortlich war Isabel Jacobi, für die Nachrichten Christian Lüscher, am Mikrofon Peter Vögeli.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.